Lebensmittel, Beziehungen. Gefühle sind zum Fühlen da. Das klingt so simpel, ist einleuchtend und dennoch leichter gesagt als getan. Fühlen in einer Welt, in der wir so oft im Kopf sind, in der wir versuchen, Dinge kognitiv zu begreifen und auch in einer Welt, in der viele Kinder immer noch aufwachsen mit Sätzen wie stell dich nicht so an, was machst du für ein Theater, mach nicht so ein Drama, reiß dich mal zusammen. Viele Menschen sind abgeschnitten von ihren Gefühlen, weit entfernt, andere verdrängen permanent ihre Gefühle und wiederum andere trauen sich nicht, ihre Gefühle in der vollen Bandbreite auszuleben. Zeit, dass wir über Gefühle sprechen und das mache ich heute mit Julia Knurr aus Magdeburg. Sie ist psychologische Psychotherapeutin, Psychologin, pferdegestützter Coach und hat eine Privatpraxis für Psychotherapie in Magdeburg. Hallo Julia.
Hi Franziska, schön, dass wir uns heute hier sehen.
Ja, Julia, wir leben ja in einer Welt, die sehr leistungsorientiert ist, die sehr verstandesorientiert ist und in der Gefühle immer noch irgendwie sowas sind von, sind da, zeig mal bitte nicht zu viel davon. Was sagst du dazu als Psychotherapeutin? Wie geht's dir damit?
Ja, also ich kann dir da nur zustimmen, ich erlebe das in meinem Alltag ganz, ganz viel, dass gerade meine Klienten, die zu mir in die Praxis kommen, da immer ein ganz großes Thema mit haben, dass sie Gefühle manchmal gar nicht wirklich wahrnehmen können, wenn sie sie wahrnehmen können, nicht einordnen können und geschweige denn damit umgehen können. Also das ist ein wahnsinniger Stolperstein, der oftmals im Leben am Boden liegt und der uns aufhält. Ja, und das ist was, was ich natürlich bei meinen Klienten erlebe, aber auch was mir im Privaten immer wieder auffällt, dass Leute damit Probleme haben, entsprechend ihrer Gefühle zu handeln.
Woran liegt denn das, dass wir das gar nicht oft so mitkriegen? Wir fühlen uns gestresst oder wir fühlen uns bleischwer und können das gar nicht wahrnehmen. Also woher kommt das?
Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage. Ich möchte fast meinen, dass wir das nie gelernt haben, dass wir das nicht so richtig gelernt haben. Ja, also auch in meiner Arbeit, je länger ich das mache und je öfter ich drüber spreche und auch mit je mehr Menschen ich darüber spreche, umso klarer wird eigentlich das Bild, dass ganz viele dann davon sagen, ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich habe mich noch nie damit auseinandergesetzt. Allein schon grundsätzlich, was gibt es überhaupt mal für Gefühle? Ja, wenn ich die Frage stelle, wie geht es dir denn dabei? Wie fühlst du dich damit? Die Standardantwort ist gut oder eben auch schlecht. Ja, und dann sage ich immer, okay, aber wie fühlst du dich? Und dann hört es oft schon auf. Also wir haben nicht mal Vokabeln dafür. Und ich vergleiche das manchmal auch mit der Fibel, die wir in der ersten Klasse haben. Wir brauchen die Fibel, um Buchstaben zu lernen, um das Schreiben und das Lesen zu lernen. Und genauso bräuchten wir aus meiner Sicht eigentlich auch in der ersten Klasse ein Schulfach, oder wenn nicht sogar schon noch früher, das heißt Gefühle erkennen und fühlen können.
Naja, das ist ja auch so ein gesellschaftliches Ding, ja, wie geht's dir? Und die wenigsten Menschen, würde ich mal behaupten, sind ja an der wahren Antwort auch interessiert. Also dieses Gut kommt so wie automatisch und das ist irgendwie gegeben und dann ist die Sache auch geritzt und man geht über zum Alltagsgeschäft.
Ja, genau. Möchte sich auch keiner damit auseinandersetzen. Und viele wiederum, wenn da eine ehrliche Antwort kommen würde, es geht mir nicht gut, deswegen und deswegen, ist die Gegenseite häufig auch überfordert. Was mache ich denn jetzt mit dem? Was antworte ich denn jetzt?
Ja, klar. Völlige Überforderung, weil wie gehe ich damit um und was braucht der andere gerade? Weil das wird ja dann aber auch schwierig. Wenn ich also meine Gefühle nicht ausdrücken kann, dann fällt es mir ja auch schwer, andere Menschen dann irgendwie zu begleiten und zu sagen, okay, was braucht der denn jetzt gerade?
Ja, genau. Das ist wie, wenn ich die Sprache nicht spreche. Ich kenne kaum Vokabeln, ich kenne nicht die Regeln, die dahinter stehen und dann bin ich total überfordert.
Nun leben wir ja in einer Zeit, in der Elternschaft mehr und mehr anders gedacht wird. Das heißt, es gibt mehr und mehr das Bemühen, bindungsorientiert zu erziehen und auch mehr auf die Gefühle zu sprechen zu kommen. Und dennoch ist dieses reiß dich zusammen, stell dich nicht so an und so weiter und so fort ja weiter Thema. Also seit Generationen eigentlich. Was würdest du den jungen Eltern raten, die sagen, okay, wir wollen es gern anders machen? Du hast gesagt, wie eine Fibel, wir brauchen es in der Schule. Aber vielleicht geht es ja schon viel früher los. Das heißt, was wäre denn wichtig, deiner Meinung nach?
Ich denke, die jungen Eltern sollten erstmal bei sich anfangen. Damit sie es ihren Kindern gut mitgeben können. Weil, also wir können unseren Kindern nur das mitgeben, was wir selber beherrschen. Ein Lehrer kann nur das lehren, was er selber kann. Ich könnte mich nicht im Matheunterricht vorne hinstellen, weil ich es nicht kann. Könnte ich machen, aber da würde nichts Gutes bei rauskommen. Und genauso ist es bei den Gefühlen auch. Wenn wir damit nicht umgehen können, können wir das auch nur schwer jemand anderen mitgeben? Weil es gibt ja wieder diese zwei Seiten. Ich sage Dinge und ich sehe Dinge. Ich höre Dinge und ich sehe Dinge. Und meine Eltern können mir noch so oft erzählen, du darfst weinen, das ist kein Problem. Lass deine Wut raus, zeig alles, was dich beschäftigt. Und wenn ich aber bei ihnen sehe, die halten sich total zurück. Die unterdrücken ihre Tränen, die unterdrücken ihren Ärger. Die sprechen nie aus, wie es ihnen wirklich geht. Ja, dann glaube ich denen das doch nicht richtig.
Da schließt sich die nächste Frage für mich an. Wie viel an Gefühl dürfen wir den Kindern zeigen?
Finde ich eine sehr schwierige Frage, das zu beantworten. Pauschal kann man das natürlich auch nie sagen. Das ist immer vom Elternteil abhängig, vom Kind abhängig. Wie sensibel ist das Kind? Aber ich würde dennoch dazu neigen zu sagen, dass wir nahezu alles in kindangemessener Art und Weise zeigen dürfen. So, also natürlich kann es Gefühle geben, die für ein Kind manchmal zu viel sind, auch in bestimmten Situationen. Ja, die Kinder dann auch verunsichern können. Das wären solche Sachen, wo ich denke, okay, damit muss ein Kind sich nicht auseinandersetzen. Aber ich denke schon, dass Kinder sehen dürfen, wenn Eltern traurig sind, wenn Eltern ärgerlich sind. Natürlich aber auch, wenn Eltern sich freuen. Wenn wir über sowas sprechen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke häufig eher so an die unangenehmeren Emotionen, ja, die man ja nicht zeigen will. Und es ist aber genauso, dass manche Menschen Freude ganz schwierig zeigen können.
Wenn ich mich total freue und wirklich quietschend durch die Wohnung laufe und das kommt in letzter Zeit häufiger vor, dann guckt mich meine Tochter an und sagt, ist alles in Ordnung mit dir? Also da merke ich ja auch schon, wie schwierig das scheinbar ist, wie wenig es gelebt wird, auch vielleicht in der Schule.
Ja, und das ist ja auch das, was wir häufig sehen. Ja, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich kann mich in meiner Schulzeit noch gut dran erinnern und auch sicherlich davor schon. Sei brav, fall nicht auf, mach alles in den Regeln. Und dazu gehörte eben nicht, dass ich laut werde, wenn ich wütend bin, dass ich weine, wenn ich traurig bin oder dass ich auch mal vor Freude quietsche und springe und irgendwas, das gehörte gar nicht dazu. In meiner Kindheit wurde auch immer gesagt, beziehungsweise habe ich das im Nachgang auch viel gehört, oder, du warst immer brav, mit dir hatten wir nie Probleme.
Pflegeleicht.
Und, ja, genau. Na, und das war immer alles gut und das, was die Kinder heute machen, das kennen wir von dir gar nicht. Wenn ich das höre, hört sich das im ersten Moment natürlich irgendwie schön an. Ja, mit mir gab es keine Probleme, ich war ein braves Kind. Aber impliziert aller Wahrscheinlichkeit nach auch, dass es eben gewisse Dinge nicht gab. Dass ich nur in den Linien ausgemalt habe und es mal kein Austest nach oben oder unten gab. Ja? Dass ich meine Emotionsbreite da gar nicht ausgeschöpft habe. Und tatsächlich muss ich auch ehrlich gestehen, auch wenn ich mich lange damit jetzt auseinandersetze, das mache ich auch heute noch nicht.
Aus der Form springen, meinst du?
Und meine Emotionsbreite ausprobieren. Ja, also ich bin ganz selten deutlich wütend. Trauer geht ganz gut, aber ich bin jetzt auch ganz selten über alle Maßen freudig. Also ich finde das immer total spannend. Mein Partner ist großer Fußballfreund und wenn der die Spiele guckt, mit welchem Enthusiasmus der dabei ist und wie der sich bei diesen Toren freut. Und da stehe ich immer daneben und denke mir, wie?
Ja.
Das würde mir nicht passieren, dieser starke Ausdruck.
Ja, ging mir viele Jahrzehnte auch so, ganz genauso. Und ich hatte es aber vorhin gerade erst, ich stand oben auf diesem 100-Wasserhaus und habe über die Stadt geguckt. Und mein Impuls war eigentlich, hoch und runter zu springen und ne, auf der Stelle und irgendwie laut zu lachen. Nun standen aber 15 Menschen um mich drumherum, die auch bei dieser Führung dabei waren. Und da habe ich das runtergeschluckt und was ist passiert? Ich bin die Treppe runter und wenn ich das nicht ausdrücke, dann macht sich das körperlich bei mir bemerkbar. Also das heißt, ich werde unruhig. Und da habe ich wieder gemerkt, ah, okay, wieder nicht ausgelebt. Also, aber wie lange das nachwirkt und wie schwierig das dann auch im Erwachsenenalter ist, das nachzuholen, wenn das als Kind nicht wirklich gut gelebt wurde.
Und das betrifft ja nicht nur uns, das betrifft ja auch unser Umfeld. Und wenn wir es jetzt mal ganz krass formulieren, wenn wir anfangen würden, diese gesamte Breite, die wir haben, auszuleben, trotzdem noch im angemessenen Rahmen, würden wir auffallen.
Ja.
Ne? Also das wäre total auffällig, wenn wir das plötzlich machen würden.
Daraus folgt ja wieder, wäre auch mitunter unbequem für andere Menschen.
Natürlich.
Anstrengend.
Ja. Ja. Und die wundert das auch. Ja, und die können dann manchmal auch ganz schwer damit umgehen. Ja? Das höre ich häufig bei meinen Klienten, wenn es dann zum Beispiel auch um Sachen in Bezug auf die Partnerschaft geht. Ja, und dann arbeite ich mit meinen Klienten daran, dass ich sage, äußere deine Bedürfnisse, hör auf deine Gefühle, verhalte dich danach. Und dann sagen die immer, das kann ich doch nicht, mein Partner. Ich sage, was dein Partner damit macht, ist seine Aufgabe. Deine Aufgabe ist es, auf deine Gefühle zu hören. Und ganz viele erzählen dann bei den ersten Malen immer, du, der konnte damit gar nicht umgehen. Das war total schwierig für ihn und dann standen wir vor der Situation und wussten uns nicht zu helfen. Und dann sind die im ersten Moment doch erstmal verunsichert. Mhm. Ja, und sagen, Mensch, das kann doch da nicht gut sein, wenn das so solche Verunsicherungen auslöst. Und dann ermutige ich sie aber immer wieder, dass sie es weitermachen und dass sie es weiter probieren. Mhm. Ja. Und dann berichten auch wirklich alle, dass es besser wird. Und dass auch die Partner sich darauf einstellen können und dass man, dass beide Seiten im Umgang mit den Gefühlen wesentlich geübter werden.
Wenn sie sich darauf einlassen, also weil natürlich, wenn einer sich verändert, dann verändert sich ja was im System, es ruckelt, es schuckelt und dann guckt man, wie lassen sich neue Wege finden. Bleiben wir beieinander, entfernen wir uns, also das sind ja die unangenehmen Konsequenzen mitunter, die genau. Dann auch dazugehören.
Und das kann passieren. Ne? Also es ist auch nicht so, dass alle das irgendwie schaffen. Und da müssen wir nicht nur über Partnerschaft reden, das geht genauso in Freundschaften oder in familiären Beziehungen. Mhm. Ja, es ist, wie du gesagt hast, immer eine Veränderung und dann geht es darum, können wir mit diesem veränderten Zustand wieder zusammenfinden, können wir einen gemeinsamen Weg weitergestalten oder ist es für manche vielleicht auch so, dass sie sagen, das geht an dem Punkt nicht.
Mhm. Jetzt lass uns noch mal ein bisschen zurück an den Anfang springen. Du hattest vorhin gesagt, wir müssen uns ja erstmal über die Bandbreite unserer Gefühle klar werden. Das heißt, was gehört denn wirklich zu unseren Gefühlen?
Welche Basisemotionen gibt es?
Genau.
Ja, da ist es so, dass über die Zeit in der Wissenschaft unterschiedliche Basisemotionen formuliert wurden. Ein ganz bekannter Herr, der sich damit auseinandergesetzt hat, ist der Paul Ekman. Und der hat insgesamt 7 formuliert, 7 benannt. Und zwar sagt er, dass zu den 7 Basisemotionen Freude, Trauer, Wut, Angst, Ekel, Überraschung und Verachtung gehören. Ja, und das kann man sich so vorstellen, diese Basisemotionen sind quasi wie die Wurzel. Und aus dieser Wurzel, die dann wächst zu einem Baum, entstehen ganz viele andere Gefühle, die sich in diese Kategorie einsortieren lassen. Ja, also wenn wir zum Beispiel mal die Wut rausgreifen, dann wäre die Überkategorie oder die Wurzel die Wut. Und in diese Kategorie würden dann aber auch noch reingehören, genervt sein, Ärger, Zorn, Groll, Hass, Unzufriedenheit, Unmut etc. Ja, also alles Gefühle, die in eine ähnliche Richtung gehen, aber eine unterschiedliche Intensität haben. Und so kann man sich das eben auch bei den anderen Kategorien vorstellen. Das hört sich jetzt vielleicht im ersten Moment relativ einfach an und manche mögen auch sagen, ja, aber da können wir doch gar nicht alles, was wir empfinden, abdecken. Das stimmt, manchmal ist es schwierig, das wirklich so ganz krass nach diesen 7 Rubriken zu kategorisieren. Und nichtsdestotrotz empfinde ich es als unglaublich hilfreich, sich erstmal über diese 7 Basisemotionen bewusst zu sein, weil wir dann anhand dessen wie so eine kleine Checkliste haben, ja, und uns besser orientieren können. Wie fühle ich mich gerade wirklich? Was passiert gerade in mir? Kann ich das in eine dieser Kategorien einsortieren? Oder ist es vielleicht was, was manchmal auch so ein bisschen dazwischen liegt? Aber selbst wenn ich das feststelle, habe ich ja eine Orientierung, in welche Richtung geht es? Ja. Und was bei diesen Basisemotionen eben auch noch ganz wichtig ist, die sind ja nicht einfach so da, die haben ja auch alle eine Funktion für uns. Ja, das hat ja auch immer einen Sinn, dass wir die haben. Das heißt, die geben uns auch alle unterschiedliche Impulse, die uns dazu veranlassen sollen, gewisse Dinge entsprechend der Situation zu tun.
Nenn mal bitte ein Beispiel. Ein
ganz klassisches Beispiel, die Angst. Was ist ihre Funktion? Angst soll uns schützen. Ja. Und diese Gefühle, die wir haben, da können wir tatsächlich auch ganz weit zurückschauen. Wenn wir uns mal an die Steinzeitmenschen erinnern, die hatten schon ganz genau die gleichen Empfindungen wie wir. Mhm. Und das macht es mitunter auch noch verständlicher. Ja, wenn wir wirklich an diese Steinzeitmenschen denken, die brauchten Angst. Die brauchten die Schutzfunktion der Angst, um in der damaligen Welt überleben zu können.
Wie lange halten denn Gefühle wirklich an? Wir hängen uns manchmal an Dingen auf, wir sind super ärgerlich, nehmen das mit in den Tag, reizen das so richtig schön aus, ja, und kümmern uns drumherum. Wie lange hält denn wirklich ein Gefühl per se an? Und wann fangen an, Menschen es künstlich zu befeuern?
Also eigentlich ist es viel kürzer, als wir oftmals denken. Gibt auch in der Literatur unterschiedliche Angaben. Häufig findet man, dass so gesagt wird, so 90 Sekunden hält eigentlich ein Gefühl an. Ja, also wir müssen uns vorstellen, das hat ja auch mit biochemischen Prozessen in unserem Gehirn zu tun, wo verschiedene Nervenzellen dann feuern und Informationen senden, die ja in Windeseile verbreitet und weitergeleitet und in gewisser Weise auch ausgewertet werden. Und für diesen ganzen Prozess kann man irgendwie so bis an die 90 Sekunden veranschlagen, sozusagen. Ja, und dann könnte dieses reine Gefühl an sich theoretisch schon wieder quasi vorbei sein. Was danach dann oftmals passiert, ist, dass es in gewisser Weise nachhallt, dass es sich verändert und dass es natürlich durch unsere weiteren Gedanken, die wir in Bezug auf diese Situation haben, die dieses Gefühl ausgelöst hat, natürlich irgendwie noch weiter am Leben gehalten wird und ein Stück weit fortgeführt wird.
Mhm. Aber was würdest du denn Menschen sagen, die dir dann antworten, ja, ich bin aber so zornig und dieses Gefühl ist weder in 90 Sekunden noch in 3 Minuten oder in 5 Minuten weg. Ich bin so zornig, ich nehme das durch den Tag, ich kann auch an nichts anderes denken.
Den würde ich tatsächlich raten, sich dann wirklich mit diesem Zorn auseinanderzusetzen, weil der wird ja nicht ohne Grund da sein. Einen Grund geben, weswegen sie so zornig sind. Und Gefühle wollen uns immer auf etwas aufmerksam machen. Und Gefühle bleiben so lange, bis wir uns das, worauf sie uns aufmerksam machen wollen, angeschaut haben. Und das hört sich jetzt vielleicht auch relativ leicht an. Das bedeutet nicht, wenn wir uns eine Situation wirklich angeschaut haben, dass das Gefühl dann sofort weg ist oder dass diese Situation sofort unproblematisch für uns ist. Aber das ist der Weg. Mhm. Wir sind angehalten, uns damit auseinanderzusetzen, weil unsere Gefühle uns ja darauf hingewiesen haben, dass da gerade etwas in unangenehmer Weise für uns nicht passt, beziehungsweise auch mal das Angenehme wieder so ein bisschen mit einzubeziehen. Ja, darauf können die uns ja auch hinweisen.
Nun hatte ich ja eingangs gesagt, wir sind irgendwie in einer Welt, in der es nicht so um Gefühle bestellt ist. Also werden gern weggedrückt, wollen auch nicht angeschaut werden. Was erlebst du denn so? Also ich denke mal, Handykonsum, überhaupt Sport, das sind alles so Kompensationsstrategien. Was begegnet dir ansonsten noch? Also wie drücken Menschen denn ihre Gefühle weg?
Ja, also die Sachen, die du genannt hast, die treten da auf jeden Fall sehr häufig auf. Was auch noch ein Thema ganz oft ist, ist Essen.
Ja.
Sex, du hast es die sozialen Medien genannt. Ja, auch da Handy, Tablet, Fernseher. All das, was unsere Gedanken irgendwie ganz weit ablenkt und unsere Gefühle ganz weit von uns wegbringt. Ja, alles so ein bisschen in Richtung, mal ganz, ganz vorsichtig formuliert, Suchtverhalten. Natürlich in extremer Form auch sämtliche Suchterkrankungen, ja, sowohl stoffgebunden als auch nicht stoffgebunden, aber allein auch schon wahnsinnig im Kopf unterwegs zu sein. Dinge kognitiv zu betrachten, ständig nach einem Warum zu fragen, sich alles herleiten zu wollen, sich alles mit dem Kopf erklären zu wollen. Wenn wir im Kopf bleiben, dann kommen wir ganz selten an unsere Gefühle ran, beziehungsweise ist das ein sehr, sehr sicherer Weg, um uns immer weiter von unseren Gefühlen zu entfernen. Aber es ist natürlich Gefühle, das ist sowas Diffuses. Das können wir ja nicht anfassen, das können wir nicht sehen. Mhm. Und demnach gibt es da manchmal auch einfach kein ganz klares Warum.
Nun gibt es Menschen, die sagen, ich habe jahrelang nicht geweint. Die haben gar keinen Zugang mehr zu Trauer oder zu Wut oder zu Freude oder was auch immer. Wie kann ich denn mit meinen Gefühlen in Kontakt kommen, wenn ich merke, oh, da hängt aber was fest und ich komme nicht ran?
Also erstmal brauche ich überhaupt die Bereitschaft dazu. Ja, dass ich für mich sage, okay, ich merke, da ist was. Das muss ich noch nicht mal ganz genau benennen können. Viele können das auch gar nicht benennen, was da festsitzt. Ja, wir brauchen die Bereitschaft, uns damit auseinanderzusetzen. Und auch das ist manchmal ganz schön schwer, weil da natürlich Sachen aufkommen können, die sind nicht angenehm. Dann müssen wir uns ja freiwillig mit unangenehmen Dingen auseinandersetzen und das ist manchmal auch ganz schön schwierig. Das ist aber der Aspekt, der uns auf den Weg bringt, die Bereitschaft, uns damit auseinandersetzen zu wollen. Ja? Und dann kann ich zum Beispiel, kommt ja auch immer darauf an, wie ist die jeweilige Situation der Person. Ja? Manchmal kann ich es schaffen, indem ich dazu was lese, mir Podcasts dazu anhöre, die sich mit dem Thema beschäftigen und die mir immer neue Denkanstöße geben und wo ich dann auch immer selber nochmal reflektieren kann. Wie ist das denn für mich? Was davon spricht mich an? Was davon berührt mich auf irgendeine Art und Weise? Ja, und dann kann ich auch selber versuchen, da so ein bisschen mir den Weg zu bahnen. Ich kann mir auch mal eine Beratung buchen oder ein Coaching, sowas in die Richtung, ne, und sagen, hey, ich möchte damit näher in Kontakt kommen. Wenn die Mauer bei mir doch schon etwas dicker sein sollte, so ein bisschen wie du es gerade beschrieben hast, ich habe jahrelang nicht geweint, dann ist es vielleicht auch was, wo wirklich was Psychotherapeutisches sehr hilfreich sein kann, um erstmal überhaupt daran zu kommen. Weil in den meisten Fällen gibt es auch da einen Grund, weswegen diese starke Mauer da ist. Mhm. Und dann ist es da aus meiner Sicht auch empfehlenswert, sich wirklich Unterstützung zu suchen, um das Ganze gut begleiten lassen zu können und da auch Fortschritte zu merken, beziehungsweise dann auch Ergebnisse für sich zu sehen, weil ich kann mir vorstellen, dass es oft auch sehr demotivierend sein kann, wenn ich mich damit beschäftigen will, aber nicht so richtig vorwärts komme. Mhm. Ja, und merke, okay, das trägt jetzt hier keine Früchte und dann vielleicht doch eher sage, okay, dann lasse ich es jetzt wieder und mache alles weiter wie bisher.
Naja, mir fällt dazu ein, so die Mauer begleitend einreißen lassen.
Ja, quasi.
Mir hilft immer Atmen, wenn ich merke, es hängt was fest, dass ich dann wirklich anfange zu atmen. Und meistens ist es dann auch so, dann kullern irgendwie die Tränen nach ein paar Minuten schon. Und das hilft mir total. Letzte Frage. Was verändert sich denn, wenn wir es zulassen zu fühlen, wenn wir anfangen zu fühlen, wenn wir unsere Gefühle auch in unserer ganzen Breite versuchen zu leben, auch wenn es gesellschaftlich noch lange nicht akzeptiert ist? Was kommt in Gang?
Da möchte ich gerne ein Zitat einer Klientin anbringen, was ich sehr gern nutze und was mich, als sie es das erste Mal gesagt hat, auch sehr berührt hat. Sie hat gesagt, weißt du, als ich zu dir kam, war alles irgendwie so grau und jetzt ist es bunt und ich habe so viele Farben in meinem Leben und das leuchtet so wahnsinnig, dass ich es manchmal kaum glauben kann, wie bunt und strahlend mein Leben jetzt ist.
Ach. Ja, ne? Also es wird Zeit für Farbe, für alle Gefühle, auch die vermeintlich negativen. Gefühle bedeuten Lebendigkeit und Verbundenheit mit uns selbst. Dankeschön, Julia Knurr, psychologische Psychotherapeutin, Psychologin und pferdegestützter Coach.
Sehr gerne.
Lebensmittel, Beziehungen.